Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid und noch schöner wäre, wenn ich euch so richtig sehen könnte, eure Gesichter. Ne? Ich dachte vorher wieder, was das so ausmacht, ne? Wenn man sich nicht, Augen kann man ja schauen, aber nicht ins Gesicht. Aber trotzdem, es ist schön, dass wir uns überhaupt treffen können zum Gottesdienst. Das dachte ich letzte Woche, vor zwei Wochen dachte ich, ob das auch noch eingeschränkt werden muss, aber es ist schön, dass wir überhaupt zusammen sein dürfen. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, wenn ich nach Speyer reinfahre, ist immer so, immer noch heimische Gefühle, ne? Auch nach 9 Jahren, auch wenn man 8 Jahre hier gewohnt hat und als Pastor gearbeitet hat hier in der Gemeinde, ist es immer wieder schön, hierher zu kommen und manche Gesichter trotz Maske auch noch wieder zu erkennen und manche Stimmen. Ja, wir haben ein spannendes Thema. In unsicheren Zeiten wollen wir über eine verlässliche Zukunft nachdenken. Viele kenne ich nicht von euch. Das ist immer schön, wenn man manche Leute nicht kennt. Und es ist auch spannend. Und ich weiß gar nicht, wie ihr so unterwegs seid, ob ihr immer hier seid, ob ihr zum ersten Mal hier. Ist jemand zum ersten Mal da? Ah, toll. Das ist der Gerhard. Schön. Willkommen. Toll. Ja, ich habe mal gezählt, ich bin 11-mal umgezogen. Wer ist noch öfter umgezogen? Wow, also brauchen wir gar nichts einbilden da drauf. Also die wahren Profis sitzen dann doch woanders, aber man hat doch eine gewisse Erfahrung bei 11 Umzügen. Wer ist noch nie umgezogen? Wer wohnt immer schon da, wo er aufgewachsen ist? Gibt's auch noch? Toll, das ist super. Ja, umziehen, gut vorbereitet für einen Umzug. Und jeder, der hier sitzt, wird mindestens noch einmal umziehen. Wir sind zum letzten Mal jetzt im April umgezogen aus Südbayern nach Lingenheim-Hochstetten. Und es ist uns klar gewesen, bei diesem Umzug, es ist auch noch nicht der letzte. Also nicht, dass wir jetzt vorhaben, innerhalb Deutschlands bald wieder umzuziehen, das weiß man auch nie. Aber ein Umzug kommt sicher noch. Heute ist Volkstrauertag, in einer Woche ist Ewigkeitssonntag und dieses Thema möchte ich so ein bisschen aufnehmen. So Hoffnung auf eine neue Heimat oder einfach, wie ich es genannt habe, gut vorbereitet für den letzten Umzug. Letzter Umzug, da meine ich den Umzug, wenn wir hier diese Welt verlassen. Ich hatte letzte Woche eine OP im Krankenhaus in Karlsruhe, Leistenbruch, also nicht so was Großes, eher was Kleines. Und ich war einfach so dankbar, dass ich trotz Corona und so, dass das alles jetzt funktioniert hat, ich mich nicht erkältet hatte, wie im September schon mal, dann alles wieder weggeschoben werden muss. Und dann bin ich so vom Bett ohne Prämedikation, vom Bett auf den OP-Dings da, Tisch geklettert und lag dann da. Und dann kommt die Anästhesistin und sagt: Sagen Sie mal, Herr Müller, Sie sind ja richtig tiefenentspannt. Das sagt sie mir eigentlich normal niemand. Die Leute sagen immer, entspannen Sie sich mal ein bisschen beim Zahnarzt oder so. Und Sie sind ja richtig tiefenentspannt. Und dachte ich, ja, das ist richtig, das stimmt. Ich war so froh. Das war jetzt gar nicht geistlich motiviert, können wir jetzt denken, gell? Dass man weiß, wo man hingeht. Sondern ich war einfach so froh, dass ich in diesen Corona-Zeiten und nicht erkältet und so einfach jetzt dran war und wusste, jetzt wird mir geholfen. Tiefenentspannt, aber auch mit dem Wissen. Und da habe ich auch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass mir auch bewusst, man hat ja nicht die Garantie, dass man wieder aufwacht. Auch bei einer kleinen OP, Vollnarkose. Und keiner von uns hat die Garantie, dass er nachher heil zu Hause ankommt oder überhaupt. Wir wissen das nicht. Ne? Es sterben viele Leute nicht an Corona, auch in unserer Zeit noch. Und deshalb ist es gut, denke ich, über diesen letzten Umzug nachzudenken. Tobi, ich habe eine Folie. Ich habe vorletzte Woche eine Masterarbeit einer Theologiestudentin, die Religionsunterricht geben will, korrigiert. Und da bin ich auf diese Statistik gestoßen, die habe ich mir dann gleich natürlich rauskopiert. Was glauben Sie, kommt nach dem Tod? Das ist eine Statistik von 2016. Und was mir aufgefallen ist, also das ist unterteilt in Altersgruppen 14 bis 29, 30 bis 39, 40 bis 49, 50 bis 59 und über 60 Jahre. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist dieser grüne Balken, der bedeutet, dass die Leute davon überzeugt sind, es kommt nichts mehr. Das war's. Also wenn wir hier ausziehen, dann geht's nirgendwo hin. ganz wenige sind, und es ist auch interessant, dass man, je älter man wird, desto mehr denken die Leute, es kommt nichts mehr. Das ist doch interessant, oder? Also ich fand es also schon spannend, muss uns auch nicht weiter beschäftigen. Es kommt mir jetzt auf uns heute an. Und ich habe uns einen Text auch schon ausgedruckt. Ihr habt den Stoppi, du kannst es wieder wegmachen. Danke dir. Aus dem Korintherbrief. Es geht um das Thema, das Maria auch schon angeschnitten hat, mit dem Petrusbrief. Der Apostel Paulus, der war damals ständig in Lebensgefahr. Das wird immer wieder ausgerückt, auch in dem Kapitel vorher, 2. Korinther 4. Da schreibt er, wir sind ständig in Schwierigkeiten, wir werden zu Boden geschlagen, ständig dem Tod ausgeliefert, ständig in Todesgefahr, Entbehrungen und so weiter. Das hat einfach die damalige Zeit mitgebracht, auch die Verfolgung von Christen. Und natürlich hatten die damals auch kein Gesundheitssystem, wie wir das heute haben. Das ist einfach, ich glaube, das ist in Deutschland fast unübertroffen. So ein Schatz, den wir da haben, hab ich letzte Woche auch wieder gedacht. Und Paulus war in diesem ganzen Durcheinander seines Lebens, wo er nicht wusste, ob er den nächsten Tag noch erlebt, wichtig, dass er einfach eine innere Gewissheit hat, was kommt dann. Und das drückt er auch aus. Auch in Kapitel 4 noch, da sagt er, wir wissen, Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Und dann werden wir mit ihm gemeinsam vor Gott stehen. Das geht so ein bisschen voraus in diesem Text, den wir jetzt gleich lesen, den ihr auch habt auf dem Platz. Petrus, also er war sich bewusst, auch ohne Corona, ich brauche einen Blick über das hinaus, was ich jetzt so sehe, was ich so vor mir habe. Und das fällt uns ja allen wahrscheinlich, also mir fällt es nicht so leicht und ich glaube, es fällt uns allen auch nicht so leicht. Aber es ist gut, jetzt auch mal diese Zeit im Kirchenjahr zu nutzen und da drauf zu schauen auf diesen letzten Umzug. Ich lese uns 2. Korinther 5, 1 bis 10. Ihr könnt gerne auf eurem Blatt mitlesen. Das wissen wir, wenn unser Leib einmal zerfallen wird, wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ein Haus, das ewig bleibt. Voll Verlangen sehen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssen. Solange wir in unserem natürlichen Leib leben, fürchten wir uns vor dem Tod. Es wäre uns viel lieber, wir brauchten nicht zu sterben, sondern wir könnten einfach in das neue Leben hinüberwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat Gott uns vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz beim Herrn zu sein. Aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Gott, vor Jesus Christus, unserem Richter, verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort schenkst und dass du auch jetzt hier bei uns bist, in unserem Gottesdienst, auch in Gottesdiensten in dieser Stadt und darüber hinaus, und dass du uns zu uns reden willst durch dein Wort in unsere Lebenssituation hinein. Amen. Umzugsvorbereitungen. Also das allererste, und das ist ja ganz praktisch, wenn man umzieht, muss man eigentlich zuerst mal wissen, wo soll es hingehen, oder? Also das ist schon wichtig, weil alle Vorbereitungen, kein Mensch packt ohne dass er weiß, da geht's hin. Das war für uns auch eine ganz wichtige Frage, wo werden wir hinziehen? Und als das mal feststand, kamen dann die anderen Dinge. Also das Wissen, der letzte Umzug kommt todsicher. Das ist schon mal gut, wenn wir das uns vergegenwärtigen, das auch zulassen. Wir wissen, so schreibt er hier im ersten Vers, unser Körper wird einmal zerfallen wie eine baufällige Hütte. Das klingt jetzt nicht so sehr inspirierend, finde ich. Ne? Also, und wenn man das so erlebt, ne, und mal wieder was zusammengeflickt werden muss oder so, dann merkt man einfach, ja, es ist schon manchmal so wie eine baufällige Hütte, unser Körper. Manche sind fit, bis sie sterben, bis zum 90. Lebensjahr oder noch mehr, sehr unterschiedlich. Mir ist es so bewusst geworden, wenn ich in dem Dorf, wo ich geboren bin, also oft umgezogen, aber da bin ich immer noch hingekommen, weil meine Eltern, meine Schwestern dort noch gelebt haben bis vor kurzem. Wenn ich da hinkomme, durch ein kleines Dorf im Kreis Heilbronn, wenn ich da durchfahre von oben bis unten, dann ist oben ein neues Haus, da stand früher mal das Elternhaus meines Vaters. Da siehst du nichts mehr davon. Ich kann mich noch ein bisschen erinnern. Dann bin ich in Mitte vom Dorf, dann sehe ich eine Ruine, oder eigentlich nicht mal eine Ruine, ein paar Grundmauern stehen noch und ein Loch, da war mal der Keller, das ist das Elternhaus meiner Mutter. Und dann fahre ich ins andere Ende vom Dorf, da steht mein Elternhaus, 48 gebaut, wirklich so, wie man sagt, das ist keine Hütte, aber es ist ein baufälliges Haus inzwischen geworden, nach dem Krieg gebaut, mit einfachsten Mitteln. Und das haben wir jetzt den Platz verkauft, meine Schwester und ich, und es wird demnächst abgerissen. Dachte ich, ja, so ähnlich ist das doch auch leider mit unserem Leben, was von uns bleibt, was von meiner Familie, mir bleibt in dem Ort, ist das Grab meiner Eltern. Also es ist schon sehr, sehr ernüchternd, wenn man das sich so vor Augen hält, aber das ist ein Stück auch Lebenswirklichkeit. Und Paulus schreibt hier, unser Körper, nicht wir als Ganzes, werden einmal zerfallen wie eine baufällige Hütte. Wir. Er redet immer von wir. Wer ist wir? Er redet hier mit Leuten, die Jesus in ihrem Leben haben. Also Leute, die einmal gesagt haben, Jesus, ich möchte mit dir leben, mach mein Leben neu, du bist mein Herr, du bist mein Retter. Wenn er von wir redet, redet er von diesen Menschen, von Christen, die wirklich mit Gott unterwegs sind und die Jesus kennen. Und aber auch zu denen sagt er, wir werden zerfallen wie eine baufällige Hütte, unser Körper. Durchs Alter, durch Krankheit, durch Unfall oder einfach durch Sterben, was auch immer. Das ist die Realität auch für Christen. Außer, in Klammer kann ich aber nicht drauf eingehen, ist, Jesus kommt vorher wieder, was er ja versprochen hat, und wir müssen das nicht erleben. Ich erinnere mich gern an eine Frau in Berghausen hier im Nachbarort. Die hat mir immer gesagt, Armin, du, ich werde nicht sterben müssen. Ich werde Jesus erleben, wie er wiederkommt. Sie ist schon lange tot. Sie ist schon lange sieht, was sie geglaubt hat, aber anders, als es gehofft hat. Aber wir müssen mit diesem Umzug rechnen. Und es ist gut zu wissen, dass wir einen neuen Körper erhalten werden. Wir wissen, auch im ersten Vers noch, wir werden einen neuen Körper erhalten, ein festes Haus. Das ist der Gegensatz zur baufälligen Hütte. Das eine vergeht und wir werden einen neuen Körper erhalten. Wenn wir sterben, wird, ich nenne es mal so, unsere innere Persönlichkeit erhalten bleiben. Also der Armin Müller bekommt einen neuen Körper von Gott und er wird erkennbar sein. Also das ist das, was ich in der Bibel sehe, wie ich werde die Maria Strammer dann mal in der Ewigkeit erkennen und sie mich. Wir werden uns mit anderen Augen sehen, das bin ich überzeugt davon, aber wir werden uns erkennen. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Wir schwirren nicht so wie so unsichtbare Geister fast durch die Gegend, sondern wir werden einen neuen Körper erhalten und der kriegt keine Leistenhernie mehr und keine Krankheit und Corona. Was war Corona? Werden wir uns gar nicht mehr erinnern, was das ist, weil es das alles nicht mehr gibt. Perspektive, Ewigkeit. Wir werden einen neuen Körper erhalten. Und das, was für mich auch zu einer Umzugsvorbereitung gehört, also das wissen wir, müssen umziehen und wir werden aber einen neuen Körper erhalten und wir werden, und Gott hält ein festes Haus für uns bereit und das bleibt ewig. Wir wissen, auch noch im ersten Vers, Gott hält dieses neue Haus bereit, den neuen Leib. Keine Krankheit mehr, kein Tod, endlich unsterblich. Das ist ja das Projekt, wo unsere Menschheit teilweise auch dran arbeitet, dass wir das vielleicht schon hier schaffen, aber es wird wahrscheinlich oder sicher nicht funktionieren. Aber dann endlich unsterblich, kein Suchen mehr, sondern das ist es dann. Also, Umzugsvorbereitung, dieses Wissen, von dem Paulus hier spricht, der Tod ist keine Irrfahrt, es ist nicht irgendeine Reise ins Nichts und wir werden uns nicht irgendwie auflösen, es kommt noch was, es kommt noch jemand, wir werden eine Wohnung haben. Und warum sagt uns Gottes in seinem Wort immer wieder? Weil der Tod seine lähmende Macht etwas verlieren soll. Also Tod ist immer unheimlich, also finde ich immer unheimlich. Ich habe in meinem ersten Beruf, bevor ich Pastor war, war ich Krankenpfleger auf Intensivstationen, hatte ständig mit dem Tod zu tun, mit Sterben und Tod zu tun. Und da gewöhnst du dich nie dran. Und wenn das in deiner eigenen Familie ist, noch weniger. Und wenn du denkst, es betrifft dich dann mal, dann noch weniger. Also da gewöhnen wir uns nie dran. Aber zu wissen, es gibt eine Perspektive Ewigkeit. Deshalb ist Corona nicht das größte Problem, sondern es ist ein Problem, wenn wir nicht wissen, wo wir hingehen, weil wir Jesus nicht kennen. Und deshalb lädt er auch ein zu sich. Und diese Aussicht auf die neue Heimat soll für uns Quelle der Kraft sein. Immer nur auf den Tod schauen macht uns kaputt. Aber drüber hinausschauen ist gut, auch in Corona-Zeiten. Also ich weiß auch nicht, ich höre jeden Morgen, ich wache relativ früh auf und Ruhestand musste ja nicht mehr aufstehen so bald. Und dann höre ich um 5 oder 6 schon Deutschlandfunk-Nachrichten, dann hörst du schon die Statistiken von Corona, so und so viele neue und so viele Leute sind gestorben und da steigst du so in den Tag ein. Ich habe mich schon dran gewöhnt inzwischen, aber es ist irgendwo ja nicht gut und ich bin froh, wenn es dann mal wirklich vorbei ist. Aber die Aussicht auf neue Heimaten, das ist auch in diesen Zeiten wichtig, glaube ich, einfach mal drüber rauszuschauen und sagen, das ist die Quelle der Kraft, da gehen wir hin, da gehen wir drauf zu. Und dennoch, ich betone sehr, bleibt das Sterben eine schwere Sache. Wahrscheinlich haben viele von uns schon jemanden sterben sehen und das ist keine Freude, auch wenn Leute in Frieden sterben, aber es wäre uns, und so schreibt Paulus das ja auch, lieber nicht zu sterben. Er ist uns da sehr nahe, auch menschlich. Manche sagen zu mir, ah ja, du hast es ja gut, du bist jetzt im Ruhestand. Sag ich, ja, das ist irgendwie schön. Also man hat mehr Freiräume, jetzt sind wir so ein bisschen eingerichtet und das Grobe ist alles gemacht. Aber wenn du 66 bist, ist die Luft nach oben natürlich nicht mehr so, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Ne? Statistisch, ich weiß nicht, wie alt Männer in Deutschland werden zurzeit, 80 oder sowas. Da ist nicht mehr so viel übrig, wie wenn du, Tobi, wie alt bist du? Ja, ganz, wie wenn du so ganz jung bist, wie Tobi zum Beispiel. Ne? Also da hat man normalerweise noch ganz viel Luft nach oben, aber ich weiß es auch nicht, ne? was einem geschehen kann, was einem passieren kann. Deshalb ist diese Vorbereitung für den letzten Umzug immer hilfreich, egal wie alt man ist. Aber in meinem Alter weiß man, es ist begrenzt und das ist nicht so, das macht einen nicht so happy. Also mir geht es so, ich freue mich einmal bei Gott zu sein, aber ich bin auch total gern hier. Ne? Und ich wusste auch auf diesem OP-Tisch, also ich möchte wieder aufwachen, ich möchte wieder zu meiner Frau, zu meinen Kindern, unsere 12 Enkel noch ein bisschen heranwachsen sehen. Also wir mögen das nicht. Und Paulus schreibt es hier auch in Vers 2 bis 4. Er schreibt einerseits, voll Verlangen sehen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid. Er hat natürlich Folter erlitten, er hat Schmerzen erlitten durch sein Leben mit Jesus und da magst du dann schon, wärst du dann froh, wenn es vorbei wäre. Aber also wir würden das von verlangen, sehen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen, wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssen. Also das ist das, was wir eigentlich uns alle wünschen, nicht sterben zu müssen. Solange wir in unserem natürlichen Leib leben, fürchten wir uns vor dem Tod. So schreibt er, und das ist einfach auch normal. Und das ist so, sind wir Christen auch, und da stehen wir auch nicht drüber. Und das ist auch gut so, das ist realistisch. Es wäre uns viel lieber, wir bräuchten nicht zu sterben, sondern können einfach in das neue Leben hinüberwechseln oder überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Also dieses innere Erschaudern vor dem Tod, das hat Gott in uns eingepflanzt auch, weil der Tod gehört nicht zu Gott und er gehört eigentlich auch nicht in unser Menschsein hinein, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. Der kam durch die Sünde. Er ist nicht unser Freund. Und alle schönen Bücher, die die letzten Jahrzehnte auch über den Tod und das tolle Sterben geschrieben wurden, muss man mit ganz großer Vorsicht lesen. Der Tod ist nicht unser Freund. Er ist der Feind Gottes und er ist letztlich durch Jesus auch besiegt. Und Gott hat diese Sehnsucht nach Unvergänglichkeit auch in uns hineingelegt. Und er schenkt sie uns auch und hat damit schon angefangen. Vers 5 finde ich total spannend, dass Paulus hier schreibt, Gott hat uns darauf vorbereitet, auf dieses neue Leben, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gab. Wer zum Glauben an Jesus kommt, wer mit Jesus lebt, wird neu geboren und bekommt seinen Heiligen Geist. Er ist Tempel des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist wohnt in uns, das sieht man jetzt nicht unbedingt von außen, sieht man mir bestimmt nicht an, ich sehe es euch jetzt auch nicht direkt an, aber Gottes Geist wohnt in uns, wenn wir zu Jesus gehören. Und das ist so, sozusagen die Anzahlung, da sagt Gott schon mal, guck, genauso wie gewiss wie du den Heiligen Geist hast, wirst du neues Leben bekommen. Ich lese mal Römer 8, Vers 11. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Also der Heilige Geist ist keine Luxusausstattung für Christen mit besonderen Fähigkeiten oder Gaben oder sowas, sondern er ist eigentlich die Grundlage des neuen Lebens. Er ist der Schöpfer des neuen Lebens. Schon hier, er der Begründer des ewigen Lebens, auch für alle Zeiten. Also durch Gottes Geist, durch den wir seine Kinder geworden sind, haben wir eine Anzahlung auf Unvergänglichkeit, auf das neue ewige Leben. Und er garantiert uns, dass wir auch diesen neuen Körper, dieses ewige neue Haus erhalten werden. Gott bereitet uns schon hier vor, geistlich, übernatürlich, für diesen Umzug. Und das kann zuversichtlich machen. Das macht, nimmt uns nicht die Todesfurcht oder macht uns nicht locker oder lässig oder sowas, aber es macht zuversichtlich, dieses Wissen, diese Ewigkeitsperspektive zu haben. Der Blick geht hinüber das gegenwärtige Leben hinaus, auch in Corona-Zeiten, das ist gut. Das schafft Zuversicht. Und so schreibt Paulus hier weiter, ich lese nochmal die Verse 6 bis 8, deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz bei dem Herrn zu sein. Also er hat da so eine ganz große Sehnsucht, wirklich für immer und ewig bei Gott zu sein. Ich bin noch nicht ganz so weit, ich bin noch total gern hier, aber ich freue mich dann auch drauf, wenn das soweit ist. Zuversicht, auch wenn man Gott im Moment vielleicht nicht spürt, auch wenn die Corona-Angst für den einen größer, für den anderen vielleicht nicht so groß ist oder Angst vor was anderem. Zuversicht, auch wenn wir Gott noch nicht sehen können, dieses Wissen, diese Gewissheit, das ist eine gute Umzugsvorbereitung. Ich habe euch extra diesen Zettel auch ausgedruckt, in der Hoffnung, dass einer oder zwei oder vielleicht sogar mehr den einfach mal diese Woche irgendwo hinlegen, wo sie mal 5 Minuten Zeit haben und es einfach nochmal durchlesen für sich und alles schon vergessen haben, was ich gesagt habe. Das ist gar nicht so wichtig, was ich sage, sondern was hier steht und das immer wieder für sich auch mal so gegenüberhalten, den ganzen Corona-Meldungen oder anderen Meldungen, die man so ja jeden Tag auch zu verkraften hat. Umzugsvorbereitungen, das Wissen, es kommt Gutes auf uns zu. Und dann hat Paulus hier noch am Schluss noch zwei Verse drin, die so ein bisschen herausfordernd sind, finde ich auch, und die lesen wir uns jetzt auch noch. Aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Es ist schön, oder? Es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Das klingt, geht ihm so richtig aus der Feder. Ich denke, wow, denn einmal werden wir uns alle vor Jesus Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Jetzt muss ich an der Stelle sehr, sehr betonen und ich bitte euch gut zuzuhören. Es geht hier nicht darum, dass Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die neugeboren sind durch den Heiligen Geist, also Jünger Jesu, Leute Jesu, dass die beurteilt werden nach ihren Werken, ob sie in der Ewigkeit im Himmel oder in der Ferne von Gott sein müssen, Himmel oder Hölle, sondern hier geht es darum, dass Christen vor Jesus stehen, die gerettet sind. Die haben das ewige Leben, das wird hier nicht in Frage gestellt. Und er wird nicht nach dem Tun gefragt, reicht es für den Himmel, was du getan hast, oder nicht? Da reicht Jesus allein, Punkt. Hier geht es um was anderes. Es ist wichtig, das betont Paulus hier, sehen wir auch an anderen Stellen, es ist nicht egal, wie wir leben, sondern ihm ist ein Anliegen, uns zu sagen, es ist wichtig, das zu tun oder zu sein, was Gott möchte. Und das ist für jeden von uns, es gibt gewisse Dinge, die sind gleich, aber es ist für jeden von uns jeden Tag ein bisschen was anderes. Was Gott heute Nachmittag möchte für dich, das weiß ich nicht. Ich kenne nicht die Lebenssituation, in der du stehst oder den Menschen, der dich anruft, heute Mittag um deine Hilfe bittet oder was auch immer. Es sind gar nicht so die spektakulären Dinge. Was wir tun, das tun wir mit unserem Körper. Also wenn ich hier predige, dann rede ich mit meiner Stimme, das ist Körper. Wenn ich das Mikrofon halte, halte ich es mit meiner Hand. Das ist nicht mein Geist, der hier steht, sondern ich mache das mit meinem Körper. Und ob wir Gottes Willen tun oder Böses anrichten, das geschieht mit unserem Körper. Das Christsein, Jüngerschaft, Nachfolge geschieht mit unserem Körper. Und Paulus sagt hier, was wir tun, auch als Christen oder nicht tun, hat in der Ewigkeit noch Auswirkungen. Und deshalb möchte er, dass wir dieses große Geschenk, diese tolle Perspektive, neues Leben, auch jetzt hier schon wertschätzen und einfach immer wieder neu fragen, Jesus, was willst du von mir, dass ich tue oder dass ich lasse? Was wir tun oder nicht tun, auch als Christen, hat keine Bedeutung für Leben oder Tod, für Himmel oder Hölle, sondern hat Bedeutung, wie wir einmal vor Jesus stehen werden. Und also hat in der Ewigkeit noch Auswirkungen. Oswald Chambers, ein ganz etwas verrückter Typ, finde ich, den ich aber trotzdem in seiner Radikalität liebe, schon lange tot, ist auch früh gestorben, hat ein Andachts- oder viele Andachtsbücher hat man nachher geschrieben, mein Äußerstes für sein Höchstes, gucke ich ab und zu mal rein, wenn ich so einen Bibeltext habe, der schreibt Folgendes, genau zu diesem Text, wir dürfen nichts zu unserem ersten Ziel machen, Menschen für Christus zu gewinnen oder Kirchen zu gründen oder Erweckungen zu erleben, sondern immer nur zu tun, was ihm gefällt. Da bin ich erst ein bisschen erschrocken, denke ich, wow, Menschen für Jesus gewinnen, das ist ja unser Missionsauftrag, sollen wir tun. Kirchen gründen, Gemeinden gründen, ja, ist ja auch super. Und Erweckungen erleben, das möchte doch eigentlich jeder, der Christ ist, oder? Also, das wäre doch so toll. Aber sagt, das ist nicht das Erste. Das Erste ist immer wieder hinzuhören, Jesus, was möchtest du von mir? Und dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt, haben wir eine Stimme auch in uns, die muss gar nicht dröhnen von außen kommen, die das deutlich macht. Ich möchte euch was ganz Kleines sagen, was ich gerade so erlebe. Ich bin auch so einer, der gerade fragt, Herr, was ist meine Aufgabe jetzt so im Ruhestand, neben dem gemütlicheren Kaffee trinken und alles, was man so genießt, was wir auch machen. Aber was ist so meine Aufgabe? Und ich habe jetzt gemerkt, das ist jetzt nicht die Aufgabe, aber ich habe gemerkt, dass ganz viele Leute völlig ermutigt sind, einfach nur, wenn ich anrufe. Einfach nur zuhören, wie geht's dir, was machst du im Moment, von uns ein bisschen erzähle und gar nicht viel sage und einfach eine große Freude und Dankbarkeit erlebe. Danke, dass du an uns gedacht hast, du angerufen hast. Es ist nicht spektakulär, aber für den Einzelnen, der vielleicht jetzt wirklich einsam ist irgendwo, voller Bedeutung. Und man macht ja nicht so unbekümmert Besuche gerade, also mache ich nicht mehr, gerade bei älteren Leuten und andere Kids mit uns wahrscheinlich genauso, aber Telefon ist total genial. Also, Chambers nochmal, Paulus war wie ein Musiker, schreibt er, der nicht an den Applaus vom Publikum denkt, wenn er nur den anerkennenden Blick von seinem Dirigenten bekommt. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, was ihr schreibt. Also es ist ja schön, wenn viele Leute sagen, wow, toll, toll. Aber Jambo schreibt hier und denkt, dass er ganz nah auch bei Paulus tun, was Gott gefällt. Er, der anerkennende Blick kommt vom Dirigenten und das ist Jesus oder der Heilige Geist in uns. Das ist manchmal nicht so deutlich zu erkennen, aber der kommt. Und da müssen nicht 100 Leute drumherum stehen und sagen, wow, das ist aber toll. Also diese Verantwortung gehört auch dazu für einen Umzug. Und jetzt möchte ich noch kurz was sagen, zu was mir immer ganz wichtig ist, was für mich auch so zur Umzugsvorbereitung gehört. Wir waren jetzt ganz stark bei den geistlichen Dingen. Und was jetzt kommt, ist nicht ungeistlich, aber so ganz praktisch. Habt ihr schon euer Testament gemacht? Habt ihr eine Patientenverfügung gemacht? Habt ihr eine Generalvollmacht irgendjemand erteilt? Ich bin überzeugt, dass Menschen, die schon gestorben sind, noch im Nachhinein schuldig werden an ihren Kindern oder Erben, wenn die Dinge nicht geregelt sind. Ich rede aus Erfahrung, möchte da gar nicht viel dazu sagen, aber es ist so gut, wenn das geregelt ist. Und wenn du heute zu einer OP-Vorbereitung kommst, dann gibt es da immer zwei Kästchen, auch die Frage, haben Sie eine Patientenverfügung und eine Generalvollmacht oder Testament. Und es ist so gut, sich einfach mit diesen Dingen mal auseinanderzusetzen. Das ist auch Blick nach vorne, aber es ist gut, diese Dinge geregelt zu haben und nicht irgendwie denken, das sollen die dann regeln, wenn ich nicht mehr da bin. Das klingt total fromm und ach so irgendwie ein bisschen, ich bin ja nicht so, ist mir nicht so wichtig. Es ist unsere große Verantwortung, die Dinge wirklich zu regeln. Und da möchte ich ermutigen, das gut zu machen, vielleicht sogar beim Notar zu machen. Ich habe das jetzt erlebt, als meine Eltern gestorben waren, als wir jetzt das Haus verkauft haben. Also diese Dinge geregelt zu haben, macht das Leben viel, viel einfacher. Und die Dinge sind klar und die Dinge sind gut. Also möchte ich sehr, sehr ermutigen. Und noch eine letzte Vorbereitung. Du wirst immer, also ich glaube, das kann man immer sagen, immer erleben, dass wenn ein Mensch stirbt, der dir nahesteht, dass du denkst, hätte ich nicht das noch sagen sollen, machen sollen? Ich glaube, aus dieser Schuld kommen wir nie ganz raus. Es reicht nie. Aber was wir tun sollten, wenn wir merken, da steht noch was zwischen uns und diesem anderen Menschen. Und da müssen wir nicht warten, bis der 90 ist und denken, da stirbt er vielleicht bald, jetzt müssen wir was tun, sondern das ist eigentlich bald zu tun, dass wir Vergebung anbieten, Versöhnung, bereit sind. Wir können es nicht machen, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden, mit manchen geht es nicht, aber wir werden nicht schuldig, wenn wir es von unserer Seite tun. Aber an einem Sarg zu stehen und denken, ich hätte ihm so gern oder auch was Gutes gesagt, das machen wir dann auch nicht. Ne? Ich habe so gedacht, als wir vor ein paar Wochen in Eichach in unserer letzten Gemeinde verabschiedet wurden, wegen Corona ein halbes Jahr später, das war so schön für uns und so ehrlich auch von der Gemeinde, dass ich dachte, das wäre doch so schade, wenn man das Gute alles erst an meiner Beerdigung sagt, dann höre ich es gar nicht mehr. Es ist so schön, wenn man das im Leben auch noch hört. Also ich glaube, das gehört auch zu Umzugsvorbereitungen dazu, diese praktischen Sachen, Testament, aber auch Vergebung, Versöhnung, darüber nachzudenken. Also Jesus ist der gerechte Richter. 1. Korinther 3 steht es nochmal, das lese ich jetzt nicht mehr, wo von diesem Gericht die Rede ist, wo er einfach anschaut, wie wir unterwegs waren, weil er möchte, dass wir völlig rein und frei in der Ewigkeit unterwegs sein können. Gericht, Gerechtigkeit herstellen. Aber es geht nicht um Leben und Tod, sondern wir müssen nur tun, wie Paulus sagt, was Gott gefällt. Das ist nicht immer leicht, aber hat ganz viel mit der Gemeinschaft mit Gott zu tun, mit ihm unterwegs zu sein. Jetzt kommt die Frage natürlich, die kommen muss am Schluss von der Predigt. Bist du gut vorbereitet für den letzten Umzug? Wer kann das so sagen? Ich bin gut vorbereitet, kann niemand sagen. Aber ich wollte euch einfach gerne ein paar Impulse mitgeben. Jetzt in dieser Zeit, das ist so schön, dass die Sonne scheint, finde ich. Im November ist oft so trist und dann hat man das Thema Sterben und Tod und och, das ist ganz mies. Aber es ist eigentlich so schön, wenn man heute mit einmal rausgeht, das schöne Laub genießt, Wald oder Weinberge. Und über diese Sachen auch nachdenkt. Der letzte Umzug kommt sicher und vor dem fürchten wir uns und das ist okay. Aber die Freude, die die damit verbunden sein kann für Menschen, die Jesus gehören. Und diese Zuversicht, die gehört da einfach mit rein und die sollte damit reingepackt sein. Und auch die Verantwortung, die wir damit haben, wirklich das zu tun, was ihm, was Gott gefällt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diese lebendige Hoffnung, dass wir, wenn wir dich haben, leben werden für immer und ewig. Und auch wenn wir durch dieses dunkle Tal des Todes hindurchgegangen sind, werden wir dich sehen und deine Herrlichkeit und einen neuen Leib bekommen, eine ganz neue Existenz. Und unsere Persönlichkeit bleibt. Das ist nicht zu begreifen, das kann ich nicht fassen, wie das funktioniert, aber du hast es gesagt und deshalb wird es auch so sein. Du bist auferstanden, du lebst und wir werden das auch tun. Und ich bete für jeden jetzt auch unter uns, der diese Gewissheit nicht hat, die durch deinen Heiligen Geist kommt, dass er dir gehört oder sie. Und ja, schenk einfach, dass man da dranbleibt und dass du diese Gewissheit schenkst und dass man sie sucht in deinem Wort oder auch in den Begegnungen mit Menschen. Und ich bete jeden für uns, dass du uns vorbereitest auf diesen letzten Umzug und dass das, was wir tun können, dass wir das auch tun. Bete das in deinem Namen. Amen.